Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW24. Brand First Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Und zwar habe ich so, ich sag mal, von der Preview kann ich euch Folgendes sagen. Also erstens, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Da geht es um das Thema Testimonial-Wahl. Und das zweite oder meine zwei anderen Highlights sind so ein bisschen zwei Marken, die es besser gemacht haben als PayPal. Weil auf PayPal, muss ich sagen, bin ich immer noch sauer. Ich kann das immer noch nicht nachvollziehen, was die da eigentlich gemacht haben. Letzte Woche mit der Brandless Ad, aber nicht so viel über PayPal. Schauen wir nach vorne und starten mit dieser Kategorie. Los geht's.
Die Smalltalk News der Woche.
Ja, wie ich gesagt habe, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und da geht's mal wieder um das Thema Testimonial-Wahl. Und zwar gleich um zwei Testimonials und um das Modeunternehmen Brax aus Herford. Wird der ein oder andere kennen auf jeden Fall. Also ja, so ein typisches Modeunternehmen deutscher Herkunft, das so dran arbeitet und kämpft, natürlich weiterhin relevant zu bleiben und sich auch ewig zu verjüngen. Und das haben sie gemacht mit Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Das war ja so das Glamour-Paar auch der letzten Jahre. Die Weltklasse-Tennisspielerin trifft auf den Weltklasse-Fußballer. Und gerade auch nach dem Ende der Karrieren, ja, sind sie so ein bisschen das Glamour und Ehepaar gewesen, wo sich eben auch Bax gesagt hat, die sind perfekt für uns als Testimonials, um eben so ja beide Geschlechter anzusprechen und gleichzeitig, wie gesagt, das Unternehmen und die Marke auch zu verjüngen. Jetzt sieht man aber im doppelten Sinne gleich die Herausforderungen bei einer Testimonial-Wahl, weil grundsätzlich ist natürlich die Idee eines Testimonials immer eine gute Möglichkeit, sofort deine Marke aufzuladen, sofort zu sagen, für was du stehst, für was du auch nicht stehst, weil du eben die Werte, den Charakter, die Attribute der Testimonials eben nutzt, um deine Marke entsprechend auch aufzuladen und so direkt zu positionieren. Das Problem ist nur, wenn der Testimonial oder die Testimonials in dem Fall entweder zum Beispiel einen Skandal haben oder im Fall wie bei Ivanovic und Schweinsteiger jetzt offensichtlich der Fall ist, wenn die beiden sich dann trennen und eben kein Ehepaar sind, sondern eher für Schlagzeilen sorgen, dass eben Schweinsteiger aktuell eine neue Partnerin anscheinend hat, so glaube ich zumindest das Boulevard, dann hast du natürlich als Modeunternehmen, das auf das Ehepaar gesetzt hat, direkt ein Problem. Weil sie eben nicht mehr zusammen sind und natürlich dann dieses Spiel nicht mehr funktioniert, es sei denn, man inszeniert dann irgendwie die Art Trennung oder, sag ich mal, auch diese neue Beziehung auch. Aber das war nie die Idee von Brax aus Herford, sondern sie hatten eben genau die schöne Möglichkeit gesehen, ein Ehepaar zu nutzen und dabei dann genau ihre Marke auch aufzuladen. Aber ja, wenn das eben nicht ewig hält, wie man jetzt bei Ivanovic und Schweinsteiger sieht, dann musst du als Unternehmen relativ schnell handeln und eben genau aufgrund dessen dieses Testimonial-Verhältnis auch beenden. Und genau das macht Brax jetzt auch gerade, hat dabei auch beschrieben, dass jetzt alles, ja, ich sag mal, sofort gecancelt wird. Auch das, was für den Herbst übrigens schon vorbereitet wurde. Es gab wohl erste Aufnahmen und erste Kampagnenideen schon für den Herbst. Die sind jetzt sozusagen in Anführungsstrichen für die Tonne, weil eben die beiden offensichtlich nicht mehr zusammen sind. Also hier mal wieder ein schönes Beispiel dafür, ja, wie gefährlich, aber ja, welche Vorteile manchmal auch in den Testimonials liegen können, aber welche Herausforderungen damit manchmal auch verbunden sind.
Die gute Nachricht der Woche.
Und da geht's um die Marke Linkin Park, also die Band, die sehr bekannte Band, und auch um Haribo. Und jetzt könntet ihr schon überlegen, okay, wie passt das eigentlich zusammen? Weil das war auch mein Grund oder mein erster Gedanke, dass ich überlegt habe, wie passen denn eigentlich Linkin Park und Haribo zusammen? Naja, offensichtlich ganz gut, weil Linkin Park und Haribo, also Linkin Park ist ja so eine Rockband, ich weiß gar nicht genau, was so dieses Genre, wie man das wahrscheinlich in der Feinheit dann auch beschreibt, aber sind ja seit Jahrzehnten eigentlich schon dabei. Der ewige Frontsänger Chester ist vor einigen Jahren gestorben und deswegen war auch Linkin Park so ein bisschen eine Neuausrichtung dabei und haben jetzt inzwischen eine Sängerin gefunden, nämlich Emily Armstrong, und mit der zusammen touren sie jetzt auch wieder und stürmen auch tatsächlich wieder die Charts. Also haben es geschafft, interessanterweise mit einer neuen Frontsängerin, also von Mann zu Frau, trotzdem ihre Marke anscheinend relevant zu halten, weil sie einen unglaublichen Run nach wie vor erfahren, was man an den Touren sieht, aber auch an den Charts aktuell sieht. Und jetzt kommt eben eine Limited Edition von Haribo und Linkin Park raus, die sich dadurch gefunden haben, dass anscheinend Linkin Park, so wie sie es zumindest beschreiben, auf jeden Fall Haribo-Fans sind und die beiden Partnership-Firmen, das heißt also, Linkin Park scheint anscheinend innerhalb ihrer Producer eine Art Partnership-Agentur zu haben, das heißt also, die sich darauf auslegt oder sich fokussiert, dass man dafür sorgt, dass eben ja, die Band immer wieder auch neue Sponsorings bekommt und neue Partner auch bekommt und so weiter. Und die haben sich anscheinend Haribo überlegt, was wiederum daran liegt, dass anscheinend Linkin Park als Band großer Haribo-Fan sei. Und dann Haribo hat dann auch nicht lange gezögert und haben gesagt, ja, Linkin Park, spannende Marke für uns, finde ich nämlich auch direkt. Und deswegen finde ich auch, dass es durchaus ein Perfect Match ist, weil Haribo natürlich so eine Marke ist, die breit suchen muss. Das heißt, sie muss immer wieder zeigen, ja, wir sind für jung und alt da. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Der alte, altgediente Claim natürlich, der immer noch hochrelevant ist. Und genau das zeigen sie jetzt auch dadurch, dass Linkin Park bekommen, weil Linkin Park es eben geschafft hat, ja, so eine Relevanz aufzubauen zwischen ganz, ganz vielen unterschiedlichen Generationen. Das heißt, sie haben schon in den 90er und 2000er Jahre natürlich ihre Fanschaft auch aufgebaut und jetzt auch in den neuen Generationen haben sie es offensichtlich geschafft, auch dort wieder für Relevanz zu sorgen. Genau das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit für Haribo, dann auch genau diese unterschiedlichen Generationen sozusagen, auch diese unterschiedlichen Zeiten auch zu adressieren und auch mitzunehmen. Von daher macht natürlich da so eine Partnerschaft total viel Sinn und man zeigt einmal mehr, dass Haribo halt trotzdem in so, ja, ich sag mal, andere Gefilde geht. Und das ist insofern auch eine Konsistenz, weil sie auch 22 ja auch bei Wacken schon dabei waren und von daher passt das ebenfalls ganz gut. Trotzdem irgendwie eine Überraschung. Linkin Park, Haribo habe ich im ersten Moment nicht gesehen, aber genau das sollen ja Partnerschaften und Kooperationen auch ausmachen, dass sie mal so einen neuen Reiz reinbringen, ein bisschen auch ein Talking Value kreieren und dadurch natürlich auch Aufmerksamkeit kreieren. Von daher sehr schöne, spannende, überraschende Partnerschaft zwischen der Band und Haribo. Und interessanterweise haben wir eine zweite Überraschung der Woche. Und da kommen wir auch so ein bisschen in die erste Richtung, was ich auch schon angekündigt hatte, nämlich eine Marke, die es besser macht als PayPal, was zumindest ihre Markenführung und ihr Marketing angeht. Und wir sind auch wieder zurück bei Wacken, die habe ich jetzt gerade bei Haribo auch schon angesprochen. Und zwar geht es jetzt um Märklin, also den Eisenbahn- oder Spielzeugeisenbahnhersteller, Modelleisenbahnhersteller besser gesagt, muss man auch präzise sein, und Wacken, also dem bekannten Metal-Festival. Weil auch jetzt natürlich das auch wieder vor der Tür steht, das ist glaube ich im August auf jeden Fall. Und jetzt schicken sich natürlich unterschiedliche Marken auch an, dass sie sagen, ja, wir wollen auch wieder natürlich Wacken und diese ganz, ganz interessante Zielgruppe dieser eingefleischten Metal- und Rockfans, dass man die wiederum anspricht und dass man da auch seine Marke positionieren kann und eben bei einer, ja, sehr klaren Zielgruppe sozusagen auch eine Relevanz erzeugen kann. Und genau das macht jetzt Märklin, der Modelleisenbahnbauer. Und das ist schon auch überraschend gewesen für mich, weil ich Märklin und Wacken, Metal und so weiter gar nicht zusammengebracht habe. Aber, und da kommt jetzt der Punkt, wo Märklin besser ist als PayPal. Märklin hat nämlich vor einigen Jahren schon eine AC/DC Sonderedition von ihrer Modelleisenbahn rausgebracht und hat dabei gesehen, dass die Marke total gut in diesem Bereich und bei diesen Fans eben floriert und etabliert ist und hat deswegen gesagt, naja, um das sozusagen weiterzuführen, gehören wir auch ein Stück weit zu Wacken vielleicht, weil wir dort auch wieder auf diese Zielgruppe treffen und uns da sozusagen auch weiter verankern können und auch gleichzeitig, das hat eben Märklin auch bestätigt nochmal, auch eben wieder diese unterschiedlichen Generationen treffen, ähnlich wie es jetzt auch bei Haribo gerade der Fall war. Das heißt also, sie kriegen die eingefleischten Metal-Fans, die wahrscheinlich Märklin auch noch aus der Kindheit kennen sozusagen, aber sie schaffen es auch bei jüngeren Metal-Fans, weil das ist natürlich auch eine Szene, die sich immer weiter auch ganz konstant, ja, ich sag mal automatisch verjüngt, weil da auch immer wieder neue Leute nachwachsen und die können vielleicht mit Märklin gar nicht so viel anfangen, weil Märklin tatsächlich natürlich eine Marke ist, die vor allen Dingen in früheren Zeiten bei den Kindern sehr bekannt war, jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so zum Standard gehört, sozusagen in den Kinderzimmern und Kellern und so weiter dieser Welt. Und genau dort schafft Märklin natürlich jetzt auch wieder sich zu etablieren und sich zu positionieren. Von daher eine sehr schöne Überraschung und nochmal so ein bisschen die Zuspitzung, warum besser als PayPal? Weil sie eben genau analytisch gesehen haben, da gehören wir hin, da könnten wir wieder einen guten Punkt setzen, da sitzt unsere Zielgruppe und genau bei denen wollen wir uns halt klar verankern. Das heißt also klarer Zweck, klares Ergebnis aus der Analyse herausgezogen und dann überlegt, wie können wir denn eigentlich dieses Ergebnis sozusagen, diesen Zweck auch noch besser erfüllen, indem wir zum Beispiel mit Wacken kooperieren und dort auch wieder mit einigen Sondermodellen und einigen Aktivitäten eben aufwarten werden. Und wir bleiben beim PayPal-Bashing insofern, weil wir jetzt die gute Nachricht der Woche präsentieren, die nicht von PayPal kommt.
Die gute Nachricht der Woche.
Es ist schon ein bisschen fies vielleicht, was ich hier mache, aber das gehört auch dazu, wenn man eben sowas abzieht, wie ich letzte Woche ja berichtet habe. Es geht nämlich jetzt um Westwing, ja, den bekannten E-Commerce-Anbieter für Möbel, Accessoires, fürs Thema Living und so weiter, die ja durchaus erfolgreich sind, auch wieder erfolgreich ins Jahr gestartet sind, aber die auch sehr schön analytisch herausgefunden haben, sie haben noch als Marke Potenzial. Und zwar ist es so, dass Westwing gerade zwischen 20- und 30-jährigen online-affinen Menschen ja einfach sehr gut etabliert ist und dort offensichtlich seine große Fanschaft hat. Jetzt möchte aber Westwing natürlich auch wachsen und hat sich dann überlegt, naja, wie können wir denn weiter wachsen? Wie können wir denn eigentlich unsere Zielgruppe sozusagen erweitern? Und das ist ja eine wunderbare Frage und vor allen Dingen ist es dann wunderbar, wenn man diese Frage in den Raum stellt und wenn man vor allen Dingen auch Ergebnisse hat, die das eben befeuern, die das eben klar macht und sich dann im Marketing und in der Markenführung Gedanken macht, wie kann ich denn diese Frage beantworten? Wie kann ich denn weiter wachsen? Wie kann ich denn mehrere andere Zielgruppen ja wirklich adressieren und auch gewinnen? Wenn man dann auch noch eine schöne Entscheidung auf der Basis trifft, dann ist man bei mir hier ganz gut und vorne dabei und dann ist man auch die gute Nachricht der Woche. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie hat denn Westwing das dann eigentlich überhaupt jetzt übernommen praktisch? Wie haben sie diese Wachstumsidee versucht jetzt auch umzusetzen und wie versuchen sie eben auch noch weitere Menschen zu erreichen? Das eine ist relativ naheliegend erstmal, weil es geht ja auch darum, dass sie nicht nur die Online-Affinen erreichen wollen. Das heißt, was Westwing mal auf der einen Seite macht, ist, dass sie jetzt gerade auch offline wirklich in die Städte gehen, also mit stationärem Handel und so weiter. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für den E-Commerce, da also auch irgendwo bekannt und sich so zu, also bekannt zu werden und sich dort zu etablieren. Aber das Interessante ist jetzt, dass Westwing neuerdings Tennissponsor ist und zwar bei ausgewählten deutschen Turnieren, weil sie gerade vermuten, dass in dieser, ja ich sag mal, typischen Fanschaft und Zielgruppe und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von Tennisveranstaltungen, dass dort gerade eine ja relevante Zielgruppe für sie warten könnte. Und genau deswegen gehen sie sehr stark genau in dieses Sportfeld eben rein und machen da Sportsponsoring und auch das auf eine schön kreative Art und Weise. Sie machen natürlich entsprechend Werbung bei den Übertragungen, sie machen auch Werbung während der Tennisveranstaltungen. Sie haben auch dort so wirklich so ich sag mal, Spaces jetzt kreiert, wo man dann auch die unterschiedlichen Möbel sehen kann, auch während der Turniere, also auch mit entsprechenden Quadratmetern sozusagen so eine Art Pop-Up-Store dann auch geschaffen. Aber man hat auch gleichzeitig die typischen Bänke, also alles, was so zum Tennis dazugehört, also da gibt es ja immer die Bänke, wo dann auch die Spielerinnen und Spieler zum Beispiel sitzen, die hat man dann auch so ein bisschen anders mal kreiert, das heißt, das wie so ein Möbelstück eigentlich gemacht. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um so deine Marke auch direkt zu transportieren und auch deutlich zu machen, was ist denn deine Stärke eigentlich in dem Zuge? Und das würde ich sagen, Spielsatz-Sieg für Westwing. Das heißt also hier ganz klares Bewusstsein. Wir haben eine Herausforderung. Wir wollen eben wachsen. Wir müssen eine andere Zielgruppe noch erreichen. Also Herausforderung klar und Lösung eben total logisch und total klar abgeleitet. Ob sie dann funktioniert, keine Ahnung, ob genau das jetzt das Richtige ist, also Tennis, aber wirkt auf den ersten Moment mal sehr, sehr schlau und sehr nachvollziehend. Das heißt, hat sich dann vermutet oder hat geglaubt, im Tennis könnte eben genau dort eine spannende Zielgruppe sein. Dort aktiviert man jetzt seine Marke, das auch noch auf eine sehr gute Art und Weise und wie gesagt, von daher Spielsatz Sieg, sehr gute Umsetzung, wie man eben ein Problem, eine Herausforderung löst und genau sowas hätte ich dann eben auch von anderen Marken, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, eben erwartet.
Der Aufreger der Woche.
Und da sind wir mal wieder beim Thema KI-Einsatz in der Werbung und bei den Kampagnen angekommen und bei dem Thema, ja, dass, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, KI leider irgendwie immer so ein bisschen im falschen Moment bei der falschen Herausforderung eben angewendet wird. Und das gilt jetzt auch für die bekannte Prinzenrolle von die Gries und Beukela, weil die Prinzenrolle wird jetzt oder wurde eben 70 in diesem Jahr. Und deswegen hat natürlich auch die Beukela eben gesagt, ja, machen wir doch jetzt mal eine Werbung dazu und feiern natürlich auch unser 70-jähriges Bestehen und hat dann aus irgendeinem Grund die, naja, schlaue oder auch nicht schlaue Idee gehabt, doch das zu einem KI-Testlauf zu machen und dann ihre Agentur, eine ja anscheinend durchaus etablierte Food-Agentur, damit zu beauftragen, ja, so ein bisschen zu prompten und dann die Prompts eben und vor allen Dingen das, was dann rauskommt aus den Video-Prompts, das dann in die Werbung umzuschalten. Denkt ja im ersten Moment total mutig und progressiv und so weiter, macht aber einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil, also man muss sich die erste Frage stellen, brauchen wir jetzt für unseren 70-jährigen Spot, wo wir eben oder zeigen wollen, dass wir 70 Jahre alt geworden sind, brauchen wir da jetzt wirklich KI? Und selbst die Frage, die ich jetzt gerade stelle, ist insofern nicht ganz richtig, weil es geht wieder darum, habe ich hier eine kreative Idee, wo KI mir helfen kann, dort ein ja, Problem zu lösen, das ich mit den Bordmitteln eben nicht lösen kann, aber weil ich eben diese klare Idee habe und diese tolle Idee habe, genau das eben zu machen. Das heißt, zuerst muss der Zweck da sein, zuerst muss auch die kreative Idee da sein und dann ist nicht die Frage, ob KI oder nicht KI, sondern die Frage, kann mir KI jetzt dabei helfen, diese kreative Idee besser umzusetzen? Aber hier war eben auch das Problem, die Gries und Beukela hatte, ich weiß nicht, glaube ich, einfach so die Selbstzweckidee, hey, wir machen jetzt einen KI-Spot, ist ja cool, ist ja progressiv, ist ja mutig, haben das dann auch toll vermarktet und haben das auch allen erzählt, aber sie haben auch deswegen auch direkt einen Shitstorm kreiert, beziehungsweise halt die entsprechenden kritischen Rückmeldungen gesehen, weil wenn man sich den Spot anschaut, ich muss dazu sagen, ich finde nicht unbedingt, dass man KI dabei erkennt, aber wenn man es natürlich ins Schaufenster stellt und dann sagt, hey, wir haben das mit KI gemacht, da muss man mit der Kritik auch rechnen. Aber insbesondere einfach aufgrund dessen, wie ich finde, weil es sich mir überhaupt nicht erschließt, warum man da irgendwas mit KI zeigen möchte oder umsetzen möchte. Es geht bei dem Spot darum, dass man zeigt, dass ja die Prinzenkekse, die Prinzenrolle ist natürlich, ja, wahrscheinlich neben den Butterkeksen definitiv eins der bekannten Keksorten aus Deutschland sozusagen. Ich würde mal sagen, dass die aus Deutschland kommen, aber ja, die Idee von De Beukeler ist jetzt hier, dass sie eben zeigen wollen, ja, Prinzenrolle verbindet irgendwie Jung und Alt und sind in unterschiedlichen Alltagssituationen dabei. Da sieht man, glaube ich, einen älteren Herrn oder einen Opa mit seinem Enkelkind PlayStation spielen und da sind die Kekse genauso dabei, wie dass sie im Fahrrad von einem Kind im Fahrradkorb vorne sind und mitfahren. Und das sind so Situationen, wo ich so denke, warum musst du das jetzt mit KI machen? Und dann sieht man irgendwie noch so eine Landschaftsgeschichte, also so eine Wanderung von jemandem, wo auch eben wo auch die Prinzenrolle dabei ist. Und auch da stellt man sich immer wieder die Frage, das muss doch nicht mit KI produziert werden, insbesondere wenn es dann zu den negativen Geschichten führt, also zu dem, dass man irgendwie diesen Uncanny-Effekt hat, das heißt also, dass dieses Unbehagen entsteht, wenn man eben Bilder sieht, die nicht ganz natürlich und authentisch sind. Und dann bei so einer alteingesessenen, menschlichen, authentischen Marke, dann nicht zu sagen, diese 3-4 Szenen kann ich doch mit einem völlig normalen Bordmitteln vielleicht sogar viel emotionaler, viel schöner machen und dann diese Wahl lieber treffen, als da irgendwie komischerweise auf KI zu setzen. Das ist dann wieder mal ein kompletter Schuss, der nach hinten losging, wo man einfach die falsche Prämisse rausgegeben hat, nämlich gesagt hat, wir wollen jetzt einen KI-Spot machen, jetzt machen wir einen KI-Spot, statt sich mal wirklich die Frage zu stellen, hilft es mir in irgendeiner Form? Weil wie gesagt, alle Szenen, die dort gezeigt wurden, die kann man mit normalen Mitteln eben auch herstellen und vor allen Dingen, ja, wie man sieht, auch wirksamer herstellen. Ein zweiter Punkt, der dann auch so ein bisschen zum Aufreger geführt hat, Grison De Beukeler hat dann den Spot auch erstmal wieder gelöscht und hat dann auch gar nicht irgendwie das auf den Shitstorm oder sowas bezogen, sondern hat gesagt, ja, der Film war angeblich noch nicht ganz fertig und man hat noch Optimierungspotenzial gesehen, deswegen hat man ihn erstmal wieder kurzerhand gelöscht. Das heißt, man kann jetzt aktuell auch nicht irgendwie was kritisch äußern, weil der neue Spot, der möglicherweise veränderte, ist noch gar nicht rausgekommen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die werden 70 Jahre alt, das ist ein Jubiläum, das sie feiern wollen. Jetzt haben sie dort so einen Fauxpas geleistet, wo man eigentlich das 70-Jährige feiern müssten. Jetzt haben sie gerade gar keinen Spot draußen, weil sie den erst erneuern müssen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich nochmal 2 Monate warten, bis so ein bisschen das Thema wieder verflogen ist und Gras drüber gewachsen ist. Und dann kommen sie mit einem anderen Spot. Also das ist komplett nach hinten losgegangen. Einfach aufgrund der einfachen Maßgabe und dieser einfachen Formel, die da nicht beachtet wurde, hilft mir KI jetzt wirklich dabei, diese kreative Idee, die ich habe, eben umzusetzen oder nicht. Und in dem Fall hilft es eben absolut nicht, weil das hätte man ohne KI auch besser und genauso wirksam oder eben wirksamer herstellen können.
Die Zahlen der Woche.
Und die kommen einmal mehr von dem Brand Z Ranking von Kantar, weil jetzt auch die deutsche Edition nochmal rauskam, wo die Top 50 der deutschen Marken dann auch aufgeführt wurden und auch analysiert wurden. Und über die Top 3 habe ich ja schon gesprochen, was eben die Deutsche Telekom, SAP und Siemens sind. Deutsche Telekom habe ich schon genug zu verloren, aber ich möchte mal so ein bisschen auf ein paar andere Punkte von Kantar auch noch hinweisen, weil erstens haben sie auch ein paar der Verlierersparten dargestellt und da muss man sagen, allen voran die deutschen Automobilmarken, die eben als Verlierersparten hier gelten. Weil sowohl Mercedes-Benz, die ersten unter deren Automobilmarken eben sind, haben genauso verloren wie auch BMW und Porsche. Das liegt natürlich an der aktuell starken Konkurrenz und an der Herausforderung, die man auch aktuell in China gerade mit den deutschen Marken hat. Das heißt also, die chinesischen Marken sind auf dem Vormarsch, was ihren Heimmarkt angeht, sind aber auch gleichzeitig dabei, gerade auch so den europäischen Markt für sich zu erobern, haben da noch ziemlich viel zu tun. Da gibt es auch noch genug Herausforderungen. Die haben es emotional, glaube ich, noch nicht ganz geschafft, hier sich wirklich zu etablieren. Müssen sie vielleicht auch gar nicht unbedingt. Vielleicht kommen sie ja gerade von der funktionalen Seite, aber grundsätzlich ist das die aktuelle Herausforderung, weswegen die Marken im Automobilbereich gerade etwas Herausforderung haben und weswegen sie zu den Verlierern gerade bei dem Ranking gehören, weil, das muss man grundsätzlich festhalten, obwohl ja gerade die Zeit für Marken etwas herausfordernd ist, ist der kumulierte Markenwert von allen deutschen Marken nochmal gestiegen. Das liegt natürlich daran, dass es immer wieder auch Gewinnermarken gibt, die immer wieder hochgehen und auch daran, dass natürlich schwächere Marken auch rausfallen, weil sozusagen der grundsätzliche Durchschnitt Wert eben die letzten Jahre einmal mehr gestiegen ist. Und dann hat Kantar noch spannenderweise 3 Gründe auch dafür mitgebracht, warum denn eigentlich gerade Marken vielleicht es doch schaffen, ihren Markenwert auch nochmal zu erhöhen und es auch schaffen, hier immer wieder in dieses Ranking reinzukommen oder auch da drin zu bleiben. Und folgende 3 Gründe sind laut Kantar dafür zuständig. Erstens Kreativität, also wie schafft man es denn gerade so seine Marke auch kreativ zu inszenieren? Zweitens Konsistenz, also viele der Gewinnermarken, wie zum Beispiel SAP, wie zum Beispiel auch natürlich die Deutsche Telekom, auch Edeka wurde dabei genannt. genannt, die schaffen es eben mit ihrer Konsistenz, mit ihrer klaren Markenstory, die sie über die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte aufgebaut haben, eben da offensichtlich eine gewisse Vertrauen und Verlässlichkeit herzustellen, weil laut Kantar würden sich natürlich die Menschen gerade in dieser unsicheren, herausfordernden Zeit nach den verlässlichen und sicherheitsgebenden Marken auch umschauen. Und der dritte Grund wäre, ja, die einfache und recht banale Frage auch mal zu beantworten wäre, wofür stehe ich denn eigentlich heutzutage? Und das sind eben unter anderem die drei Gründe, warum es eben einige Gewinnermarken gibt und auch einige Marken gibt, die immer wieder da ihren Markenwert offensichtlich steigern können. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu einem schönen, netten kleinen Fundstück.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir wieder beim Tennis angekommen und das Fundstück kommt auch von meiner lieben Kollegin Eva Stockhausen, die nämlich, ja, ich glaube, Tennisschuhe bestellt hat bei Tennis Point, also auch bei einem E-Commerce-Laden. Und auf jeden Fall hat dieser Laden anscheinend Herausforderungen gehabt, die Tennisschuhe relativ pünktlich zu liefern oder zumindest so zu liefern, wie es versprochen war, und hat deswegen Eva eine Mail geschickt und hat das aber sehr schön auch beschrieben, warum sie dann die Verzögerung kam und vor allen Dingen sehr spezifisch beschrieben. Also haben diesen Kontaktpunkt wunderbar gemanagt. Und in den Fundstücken möchte ich ja immer auch gute Kontaktpunkte zeigen. Und das hat eben tennispoint.de hier ganz gut gemacht, indem sie nämlich gesagt haben, es war ja gerade das letzte Wochenende das French Open Finale und vor allen Dingen ein sehr, sehr ehrwürdiges und ja, wahrscheinlich eins, das in die Geschichte eingehen wird, zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Und ja, dieses ist, wie gesagt, einerseits in die Annalen schon eingegangen wahrscheinlich, aber tennispoint.de hat das genutzt, um einfach zu beschreiben, naja, wir haben so viel zu tun gehabt, wir hatten natürlich einen Run, was offensichtlich auch dafür spricht, dass sie jetzt die French Open ganz gut genutzt haben, um auch ihre Marke so ein bisschen darzustellen. Also haben gemerkt, dass wenn Tennis da wieder stark im Fernsehen kommt, dass da die Leute offensichtlich etwas stärker danach gerade auch gucken, was sie dann so für Tennisausrüstung auch holen können. Und haben dann eben damit beschrieben, dass sie selber auch viel und damit beschäftigt waren, die French Open zu gucken und deswegen etwas länger gerade brauchen, um die Bestellung auch zu verarbeiten. Also haben zwei Gründe genannt. Sie sind Fans von Tennis, waren also offensichtlich auch etwas beschäftigt mit dem Tennis gucken, aber haben natürlich aufgrund des aktuellen Events auch gemerkt, dass der Run etwas größer ist. Und dann sich damit zu entschuldigen, hochspezifisch, das schafft, wie Eva ja auch beschrieben hat und gezeigt hat, offensichtlich bei ihr erstmal eine Art Sympathie und natürlich auch eine Nachvollziehbarkeit, wie man denn solch eine spätere Bestellung dann auch so ein bisschen erklären kann. Und das hochspezifisch bleibt im Kopf und hat wahrscheinlich für die zukünftige Bestellung auch definitiv schon mal einen, ja, gewissen Kontaktpunkt so geschaffen, dass die Marke dann ja eine gewisse Mental Availability hat und vielleicht bei der nächsten Tennisschuhe oder beim nächsten Tennisschläger oder bei der nächsten Tennisausrüstung auf jeden Fall vielleicht an tennispoint.de dann auch wieder im Relevant Set ist. Ja, und mit dem Fundstück würde ich euch dann auch ins Wochenende entlassen und auch wieder eine kurze Woche. Wir haben ja nächste Woche wieder, zumindest in einigen Bundesländern, einen Feiertag. Ich lasse euch auf jeden Fall nicht alleine. Nächste Woche kommt auch eine Sonderedition auf jeden Fall raus. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und in dem Sinne, ja, schönes Wochenende und einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.